So trauert man auf deutschen Beerdigungen. So trauert man in Nordkorea, wenn der geliebte Führer und Despot stirbt.
Rest in peace. Rest in peace.
So trauern angetrunkene Country-Rocker um den Verblichenen und grölen ihm ein Ruhe in Frieden hinterher. So dezent und stimmungsvoll spielt eine vietnamesische Begräbniskapelle bei einer Beerdigung in Saigon. Und so wird im schwarzafrikanischen Ghana der Verstorbene zu Grabe getragen. So unterschiedlich die Bestattungsrituale sind und so verschieden man mit dem Tod auch umgeht, das Leben ist endlich und jedem schlägt die Stunde. Hier kommt keiner lebend raus. Und was danach kommt, wer weiß das schon. Gewiss ist nur, es gibt ein Leben vor dem Tod. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Und heute mit dem Thema Dancing with the Dead. Statt Friedhofsruhe, Totenfeier. Statt Grabesreden, Lieder, die vom Tod handeln und ans Leben erinnern. Der Tod und das Sterben ist wahrlich kein leichtes Thema, aber man kann es nicht ignorieren und dazu braucht man immerhin eine Einstellung. Und es ist ein Thema, das offenbar zu dieser Jahreszeit gehört, zu diesen Novembertagen, wenn die Blätter fallen, die Bäume immer kahler werden, die Tage kürzer und trüber und das Ende des Jahres immer näher rückt. Und speziell in diesen Tagen um den toten Sonntag herum kommen auch die Gedanken vom Lebensende häufiger als sonst zur Sprache. Obwohl der Tod für die meisten ein heikles, fast ein Tabuthema ist, mit dem man nicht gerne konfrontiert wird. So etwas Düsteres wird lieber weggeschoben oder gänzlich verdrängt. Der Tod ist zwar für jeden unausweichlich, aber wir wollen lieber nicht daran erinnert werden. Und wenn dereinst der Sensenmann uns abholen will, dann sagen wir wahrscheinlich, oh, das geht jetzt nicht, ich habe doch so viel zu tun. Oder warum denn jetzt schon und warum überhaupt? Oder so eine teure Beerdigung kann ich mir nicht leisten. Und wer geht schon gern auf eine Beerdigung? Erst recht nicht auf die eigene. Aber eine Bestattung muss ja nichts Todtrauriges, Deprimierendes sein. In anderen Weltgegenden ist das ganz anders. Dort kann man den Sensenmann zwar nicht aussperren und dort wird auch um einen geliebten verstorbenen Menschen getrauert, aber in anderen Kulturen macht man aus Begräbnissen Totenfeiern mit festlichem Charakter. Da wird gefeiert und getanzt und auch muntere Musik gespielt. Und auch in der Popgeschichte finden sich entsprechende Beispiele von Songs, die dem Leben zugewandt sind, obwohl sie vom Tod handeln. In dem alten Pop-Hit von McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone, heißt es im Text, wenn ich mal tot bin, soll niemand an meinem Grabe stehen und trauern. Auch die Hannoveraner Fury in the Slaughterhouse haben den Song gecovert. Und auch für die Furies selbst gilt inzwischen Dead and Gone. 2008 ging die Band auseinander. Hier sind sie lebendig und live zu hören, mitgeschnitten von ihrer Akustiktour 2004. Wenn ich mal tot und begraben bin, möchte ich eine glückliche Frau hinterlassen. Wenn ich mal tot und begraben bin, soll keiner an meinem Grab trauern. Aber wenn das jemand wörtlich nimmt und am offenen Grab lacht, feiert und tanzt, wird er vielleicht als gefühlskalt, pietätlos und vergnügungssüchtig selbstbezogen angesehen. Und womöglich würde sich der Verstorbene, der die Hinterbliebenen und Freunde ermunterte, nicht zu trauern, sondern sich zu amüsieren, womöglich würde er sich darüber grämen, dass keiner eine Träne um ihn weint, wenn er denn das irdische Partygeschehen aus der jenseitigen Perspektive beobachten könnte. Aber diese Aufforderung, man solle am Grabe nicht trauern, sondern feiern, ist im Pop weit verbreitet und hat eine lange Tradition.
Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou.
Schon Jacques Brel hat 1961 in seinem Chanson Les Moribonds, Der Sterbende, dazu aufgefordert, dass alle sich freuen und feiern sollen, wenn er in die Grube fährt.
Goodbye, my friend, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time.
Terry Jacks machte daraus 1974 den im Vergleich zu Brels Original eher weinerlichen Hit Seasons in the Sun, der später sogar von Nirvana gecovert wurde. 1975 hatte Klaus Hoffmann Jacques Brels Chanson nah am Original nachgedichtet und gesungen. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, wenn man mich untern Rasen pflügt. So lautet der Refrain in Klaus Hoffmanns Brell-Adaption Adieu, Emile.
Adieu, Emile, ich liebte dich, du weißt, wir saßen bei demselben Wein. Wir saßen bei denselben Mädchen, wir sangen mit der gleichen Pein. Adieu, Emil, ich sterbe nun. Es ist schwer, wenn man im Frühling stirbt, du weißt. Ich geh mit Frieden in der Seele, weil du so rein wie weißes Brot. Weiß ich, mein Weib hat keine Not. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, wenn man mich unterm Rasen pflügt.
Auch Jimi Hendrix, dessen 70. Geburtstag am 27.11. zu begehen ist, hatte seinen Freunden aufgetragen, wenn er stürbe, solle man an seinem Grab eine Party feiern. Mit nur 27 Jahren ging, wie man weiß, sein Leben zu Ende. Er starb am 18. September 1970. 4 Jahre zuvor hatte Jimi Hendrix diese Songzeilen geschrieben. Die Einsamkeit wirft Schatten über mein Bett. Das kleine Eiland treibt flussabwärts. Denn das gelebte Leben ist tot. Und der Wind schreit Mary.
Traffic lights, they turn up blue tomorrow and shine the emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, cause the life that lives is dead. And the wind screams, Mary.
Well, the wind ever remember the names it has blown in the past. But its crutch, its old age, its wisdom whispers no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
In the past, and with its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Er war einer der großen Musikerneuerer seiner Zeit, revolutionierte das Rockgitarrenspiel, experimentierte mit Elektronik und innovativen Klangtechniken. Und er spielte einen unverwechselbaren Stil, eine Art von Science-Fiction-Blues-Rock, oft kopiert, nie erreicht. Er sang von fernen Galaxien und utopischen Zeitreisen und suchte in seinen Songtexten nach Liebe und Freiheit. Beides schien er in der Realität seines kurzen Lebens nicht gefunden zu haben. Am 27. November wäre Jimi Hendrix 70 Jahre alt geworden. Fachleute wollen in den Texten von Jimi Hendrix eine Tendenz ins Jenseitige, wenn nicht gar eine Art von Todessehnsucht herausgelesen haben.
Remembering all the things we've been through. In school they all stop and stare. I can't have her tears, but I don't care. I'll never forget him, the leader of the pack.
Vor rund 50 Jahren hielt Gevatter Tod Einzug in die Popmusik, und zwar mit dem Song Leader of the Pack über den Anführer einer Motorradgang, von dem der Songtext erzählt, er sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Song When I'm Dead and Gone von McGinnis Flint war dann im Jahre 1970 ein weiterer Titel, der das Thema Tod hitparadentauglich machte. Schon im August 1966 stand eine Single in den britischen Charts auf Platz 1, die vom Tod einer einsamen alten Frau handelte. Sie starb in der Kirche und nahm ihren Namen mit ins Grab. Niemand kam zur Beerdigung. Der Pfarrer wischte sich den Staub von den Händen, als er das Grab verließ. Eine fast gespenstische, jedenfalls trostlose Szene, die im Text dieses Songs beschrieben wird. Wie konnte ein solcher Song über Einsamkeit und Tod in den Charts anno 1966 auf Platz 1 kommen und dort 4 Wochen lang bleiben? Weil dieser schwere Stoff auf die Rückseite der Single kam und weil auf der A-Seite der Single ein fröhlicher Sing-Along-Song für die Verkäuflichkeit sorgte. Hier ist die Rückseite zum düsteren Thema Einsamkeit und Tod zu hören, allerdings nicht im Original von 1966, sondern in einer mutigen Neubearbeitung einer Live-Aufnahme von 2007.
Eleanor Rigby. Picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window. Wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for?
Die Band Vincent Rocks bearbeitete den McCartney-Song-Klassiker Eleanor Rigby, der im Original aus dem Beatles-Album Revolver von 1966 stammt. Vincent Rocks, die Band um Paul Vincent, veröffentlichte ihre hörenswerte Neufassung im Live-Album American Girl, das 2007 erschienen ist. Die ungemein erfolgreiche Beatles-Single vom Sommer 1966, die auf der Rückseite den anspruchsvollen McCartney-Song Eleanor Rigby präsentierte, zeigte auf der A-Seite die andere, bekanntere, unbedarfte Seite von Paul McCartney mit dem Kinderlied Yellow Submarine. Einen derart schweren Songtext über Tod und Einsamkeit wie bei Eleanor Rigby hatte man dem scheinbaren Leichtgewicht Paul McCartney damals nicht zugetraut. Trennung, Tränen, Trauer, das sind die bevorzugten Themen der melancholischen Popballaden, wie man sie auch von Paul schon kannte. Doch das Sterben und der Tod ist, wie in der Gesellschaft, so auch in der Popmusik, kein allzu gern behandeltes Thema, vor allem natürlich nicht in der notorisch fröhlichen Happy-Go-Lucky-Majorität des Formatradios, der Singlecharts und der partylaunigen Dancefloor-Kultur. Doch im sogenannten Adult Contemporary, zu deutsch erwachsenen zeitgenössischen Segment der Popmusik, ist der Tod ein Thema wie jedes andere auch, mal zwischen den Zeilen, mal in einzelnen Zeilen, mal durchgängig durch den ganzen Songtext behandelt. Es gibt kaum einen ernstzunehmenden Songschreiber, der nicht schon mal über den Tod geschrieben hätte, und wenn es auch nur eine Songwidmung wäre für einen verstorbenen Freund, für Vater, Mutter oder Großeltern, von denen man sich schmerzlich und endgültig verabschieden musste. Manch ein Popmusiker hat sich nach einem Schicksalsschlag gerade durch das kreative Ausdrücken des Schmerzes von einem Stück der Last befreien können. Eric Claptons Tears in Heaven, Stings Soul Cages oder Herbert Grönemeyers Lieder Der Weg und Dort und Hier sind dafür eindringliche Beispiele. Sogar die ganz großen traumatischen Todesthemen bleiben in der aktuellen Popmusik nicht mehr ausgespart. Im neuen Album der korsischen Gruppe Imovrini findet sich ein Song über die Shoah, den millionenfachen Mord an den Juden im Dritten Reich. Nach einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte in Berlin schrieben die beiden korsischen Brüder Bernardini von Imovrini das Lied Pietà unter Verwendung der Litanei Kyrie Eleison aus der christlichen Liturgie. Die Sänger von Imovrini haben mit ihrer Neigung zu großen hymnischen Chorälen keinerlei Berührungsängste, was übergroße dramatische Gefühlswelten angeht, erhabene Gefühle und weihevolle Stimmungen, die von kritischen Zeitgenossen mit Pathos und Kitsch in Verbindung gebracht werden. In der traditionellen Chormusik Korsikas sind diese vokalen Hymnen tief verankert. Die russische Gruppe Imovrini verneigt sich mit diesem Song Pietà aus dem neuen Album Imagina vor den Holocaust-Opfern der Nazizeit. Der Tod als Schreckgespenst, als Fluch, als unheilbare Krankheit, als Strafe für den Sündenfall, als Schicksal, aber auch als Erlösung oder als Eintritt in einen neuen Seinszustand, als Transformation, als Vorbedingung für eine veränderte Daseinsform oder als Schritt durch eine Tür in einen unbekannten neuen Raum. Das sind einige der Beschreibungen, wie der Tod auch in den Texten der Popmusik interpretiert wird. In unserer westlichen Hemisphäre wird das Thema Tod auch musikalisch meist sehr ernst bis düster oder tragisch, jedenfalls in der Regel todtraurig dargestellt. Und die Musik, die man bei uns auf christlichen Begräbnissen spielt, hat eine feierliche Schwere, die keine andere Emotion als Trauer zulässt. Ganz anders in anderen Kulturen. Auf Kuba zum Beispiel gibt es eine religiöse Vereinigung, die sich wissenschaftliche Spiritualisten nennt. Auf deren Totenfeiern erklingen lebendige Rumba-Rhythmen und intensive Gesänge, die aber alles andere als todtraurig sind. Mit diesen Gesängen wird der Geist des Verstorbenen gerufen, mit dem die Sänger in Kommunikation treten. Rumba-Rhythmen und spirituelle Gesänge, wie sie auf kubanischen Totenfeiern zu hören sind. Auf Bali spielen bei einem Begräbnis Gamelan-Orchester, deren Melodik und Rhythmik für westliche Ohren sich fast fröhlich und geradezu lebendig tänzelnd anhört. Es gibt also Weltkulturen, da brummt keine depressive Begräbnismusik, wenn ein Mensch sein Erdenleben beendet hat, sondern da wird im Gegenteil getanzt und ein fröhliches Fest zu Ehren des Dahingegangenen gefeiert. In unseren Breiten sind Begräbnisse oft immer noch eine Mischung aus feierlichem Ernst und Tortur für die Angehörigen, zutiefst unerfreuliche, todtraurige Ereignisse, denen niemand gerne beiwohnt oder die im anderen Extremfall zur bloßen Abwicklung von Formalitäten verkommen. Doch seit einigen Jahren hat sich die Bestattungskultur auch bei uns merklich verändert. In vielen Großstädten finden bereits 2/3 der Trauerfeiern ohne Pfarrer und sakrale Orgelmusik statt. Stattdessen hört man Rock und Pop à la Couleur, weil es der Verstorbene so haben wollte. Nicht selten hallt durch die ansonsten stille Trauerhalle ein donnerndes Metal-Gewitter, weil der aufgebahrte, verblichene, im Pop farbig bemalten Sarg dies mit seinem letzten Willen so verfügt hat. Doch so sehr sich die Bestattungsriten auch hierzulande ändern, andere Kulturen in anderen Teilen des Globus sind sehr viel weiter, was das Feiern im Diesseits auf dem Weg ins Jenseits angeht. Oft haben sich in anderen Kulturen, deren gänzlich diesseitigen Umgangsformen mit dem Thema Tod, schon vor Generationen und aus alter Tradition herausgebildet. Day of the Dead, Dia de los Muertos, der Tag der Toten, so heißt ein alljährlicher Festtag in Mexiko, eine Mischung aus dem katholischen Allerseelentag und uralten Riten der mexikanischen Ureinwohner aus den Zeiten vor der spanischen Eroberung. Anfang November, über mehrere Tage gefeiert, gehört der Tag der Toten zu den farbenprächtigsten und kreativsten Festen Mexikos. Gefeiert wird auch auf den Friedhöfen, wohin die Familien pilgern, um ihre Verstorbenen zu besuchen. Man bringt Essen und Trinken mit, natürlich viel Musik. Die Familien engagieren komplette Musikgruppen, die am Grab des Verstorbenen dessen Lieblingsmusik spielen. Ein typisches Musikbeispiel, so wie es am Tag der Toten auf einem mexikanischen Friedhof zu hören ist, heißt El Yoyar. Es ist das beliebteste Friedhofslied aus der Provinz Huasteca. Los Camperos de Valles, so nennt sich eine der Musikgruppen, die am berühmten Tag der Toten in Mexiko die Friedhöfe in Scharen bevölkern, um dort für die Familien, die die Gräber ihrer Angehörigen besuchen, Musik zu machen. Die Familien bestellen sich Lieder, meist die Lieblingslieder der Verstorbenen. Danach wird in den Straßen, aber auch auf dem Friedhof noch bis tief in die Nacht gefeiert und getanzt, von wegen Ruhe sanft. Die Tradition und die Rituale des Dia de los Muertos verändern sich natürlich in Mexiko angesichts der vielen Toten und Opfer der Drogenkartelle. Der Herausgeber des Doppelalbums Dead and Gone, Fritz Ostermeier, schrieb über das gleich folgende traditionelle mexikanische Lied, Zitat: Ganz abgesehen vom einzigartigen Totenkult dürfte Mexiko auch das einzige Land der Welt sein, dessen Folklore Nekrophilie nicht als gerichtsmedizinischen Tatbestand, sondern als höchste Form der Liebesbezeugung betrachtet. Dieser Eindruck muss zumindest bei einer prosaischen Übersetzung von La Boda Negra entstehen, die schwarze Hochzeit. Hört die Geschichte, die mir einst ein alter Totengräber dieses Landes erzählte. Es war einmal ein Mann, dem raubte ein grausames Schicksal allzu früh die Geliebte. Jede Nacht fand man ihn am Friedhof, hingeworfen vor dem Grabstein der geliebten Frau. Und im Geheimen flüsterten die Leute sich zu, er ist ein Toter, geflohen aus seinem Grab. In einer schrecklichen Nacht zertrümmerte der Mann die marmorne Decke und grub sich hinab in die Erde. Und bald schon trug er auf seinen Armen fort das starre Skelett der Geliebten. In seiner düsteren Kammer, beim flackernden Schein einer Totenkerze, setzte er sich neben die kalten Knochen und feierte Hochzeit mit dem Leichnam. Er schmückte die kahlen Gebeine und krönte den hohlen Schädel mit einem Kranz aus Blumen. Den vertrockneten Mund bedeckte er mit Küssen und lächelnd versprach er dem Gerippe die ewige Liebe. Dann legte er seine Braut sanft ins weiche Ehebett und schmiegte sich eng an sie. Voll der Liebe, das starre Skelett in seinen Armen, schlief er ein und wachte nie mehr auf.
Oigan la historia que contóme un día un viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la barca. Todas las noches iba al cementerio a contemplar la tumba de la hermosa y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa, es un muerto escapado de la fosa.
Lydia Mendoza, so heißt die Sängerin, die dieses schaurig schöne, traditionelle mexikanische Liebeslied La Boda Negra, die schwarze Hochzeit, über die Vermählung mit einer Toten vortrug. In Mexiko wird also der Tag der Toten gefeiert. Auf pakistanischen Totenfeiern vertreibt man Kummer und Trauer mit treibendem Klatschen und Singen aus den Herzen der Hinterbliebenen. Zum Ahnenkult auf Madagaskar gehört es, dass die Familien die Gebeine ihrer Vorfahren alljährlich ausgraben, um mit ihren toten Angehörigen ein großes Fest zu feiern. In ländlichen Regionen Südamerikas, speziell in Bolivien und Peru, feiert man das Fest der Toten mit Musik und Tanz als das Fest des Lebens. Die Gospelchöre Schwarze Baptistenkirchen betrauern und bejubeln gleichermaßen ekstatisch den Eintritt des Heimgegangenen ins Reich des ewigen Lebens. Manche der US-amerikanischen stockkonservativen evangelikalen Megachurches und einige der fundamentalchristlichen Fernsehprediger kommen immer wieder mal ins Gerede über finanzielle Praktiken, was den Umgang mit dem Tod und dem Testament ihrer frommen Gläubigen angeht. Der Popspötter Randy Newman erzählt im Titelstück seines Albums Harps and Angels von 2008 eine Geschichte von einem Sterbenden, der am Straßenrand in New Orleans liegt, weil er mit einer Herzattacke zusammengebrochen ist und der, obwohl nicht gerade religiös eingestellt, mal in der Not ein kleines Gebet in den Himmel schickt. Man weiß ja nie, ob es was nützt. Sein Gebet scheint etwas genützt zu haben, denn plötzlich hört er Harfenklänge und säuselnde Engelschöre, so wie man sie aus den frommen Fernsehgottesdiensten kennt. Doch dann verändert sich der Sound, die Engel scheinen plötzlich die Funktion von Background-Sängern zu übernehmen und eine tiefe Stimme erschallt direkt aus dem Himmel. Die Stimme war voll vom Zorn des Alten Testaments und voll von Liebe aus dem Neuen. Es ist Gott persönlich, der da spricht und dem zwischen Leben und Tod Schwebenden klar macht, dass man ihn nicht im Himmel oder im Fegefeuer aufnehmen könne. Es hätte da eine bedauerliche Verwaltungspanne im klerikalen Management gegeben. Und der jatzige Schaffel dazu, der grinst sich eins.
Anybody seen me lately? I tell you why. I caught something made me so sick that I thought that I would die. And almost did too. First my knees begin to tremble. My heart began to pound. First my knees began to tremble. My heart began to pound. Say rhythmic. Got a tune. Lost my equilibrium. Fell face down upon the ground. So actually the main thing about this story is, for me, there really is an afterlife, and I hope to see all of you there. Let's go get a drink.
Gott hat's auch nicht leicht und muss in dieser Songgeschichte die Fehler seiner Mitarbeiter im göttlichen, universalen Unternehmen wieder gerade biegen. Harps and Angels, das Titelstück des Randy Newman-Albums von 2008, geht das Thema Gott und Ton gewohnt ironisch-humoristisch an und endet mit den Worten: Das Wichtigste in dieser Geschichte ist für mich, dass es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle dort wieder. Darauf müssen wir jetzt anstoßen. Das ist natürlich böse ironisch, wenn nicht gar grimmiger Sarkasmus. Ganz anders singt Gus Black über das Leben nach dem Tod in seinem Song The Afterlife, live eingespielt zu hören auf seinem neuen Album Split the Moon, live at Lido. Hier bin ich inmitten einer grausamen Welt, wo ich von Tyrannen und Narren umgeben bin. Wir werden leben und wir werden sterben. Ich werde dich lieben bis zum Ende dieses Lebens und noch im Leben nach dem Tod. Meine Liebe zu dir wird niemals sterben. Hat nicht schon Oscar Wilde gesagt, das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes?
We will live and we will die and I will love you till the end of this life in the afterlife. The afterlife, the afterlife.
The Afterlife von Gus Black. Was haben die Geistesgrößen über The Afterlife oder über die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod gesagt? Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ewige regt sich fort in allen, schrieb der Dichter Fürst Goethe. Und von Hermann Hesse stammen die berühmten Zeilen: Es mag vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Und noch einmal Goethe: Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe. Ist es doch so wie mit der Sonne. Wir sehen sie am Horizont untergehen, aber wissen, dass sie drüben weiter scheint. Und Nick Cave sang im Schlusssong seines Albums Murder Ballads: Death is not the end. Wenn du traurig und einsam bist und keinen einzigen Freund hast, denk nur daran, der Tod ist nicht das Ende. Und wenn alles, was dir heilig war, zerfällt und will nicht heilen, denk nur daran, der Tod ist nicht das Ende. Und so salbungsvoll und schlagerhaft dröge manche Textpassagen sind, so unsäglich banal ist erst recht die Musik. Und man mag es kaum glauben, diese schlechte Kopie eines noch schlechteren Heilsarmee-Liedes stammt von niemand anderem als Bob Dylan.
When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end.
And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end.
Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end.
When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember.
Für ein solch großes Thema schrieb Dylan einen musikalisch ziemlich banalen Song und Nick Cave hat dem in seiner Interpretation leider auch nichts von Belang hinzugefügt. Death is not the end. Dass der Tod nicht das Ende ist, das glauben viele. Aber muss es dann gleich ein ewiges Leben sein im Jenseits? Die Ewigkeit dauert ziemlich lange, besonders gegen Ende, hat Woody Allen gesagt. Der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema Tod und Leben verabschiedet sich mit Rest in Peace.
That death is not the end.
Rest in peace.